Wenn du Kunde von JP warst und den bisher geglaubt hast, dann hast du eigentlich alles, die gesamte Upside entsprechend verpasst.
Für wie viele Millionen würdest du, lieber Holger, dein Land verraten?
Donald Trumps Vermögen hat sich am Freitag womöglich verdoppelt.
Ich glaube, es gibt auch Leute, die 50, 60 Millionen Vermögen haben und in 2 Millionen Haus wohnen. Also da kriegt man schon ein bisschen was dafür. Aufblasbarer Swimmingpool sollte doch drin sein.
Ich hätte es mega geil gefunden, wenn da einfach steht Testimonial, Anführungszeichen, spannend, .. Thomas Kehler.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Marktgeflüster-Folge, pünktlich zu Ostern unter eurem oder in eurem Osterkörbchen drin. Immer dran denken, diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb legen und damit herzlich willkommen, lieber Holger.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Meine Stimme ist heute Mitleidenschaft gezogen, weil ich den ganzen Tag Vorlesungen gehalten habe. Und jetzt bin ich nicht vorbereitet gewesen auf deinen guten Osterwitz. Da gibt es doch mit Sicherheit einen entsprechenden Antwortkommentar, den man noch machen kann. Nicht alle Eier in einen Korb und
nicht alle Körbe in einen Wald.
Nicht alle Körbe in einen Wald. Der Osterhase ist natürlich Jerome Powell. Ich glaube, diese Assoziation hat jeder schon automatisch im Kopf.
Warum? Hat er wieder was Geldpolitisches gemacht. Na gut, dann bin ich gespannt, was du uns erzählst. Was isst man denn eigentlich an Ostern bei dir in der Region? Meine Frau hat mich das jetzt gefragt, was man zu Ostern in Deutschland isst. In Frankreich ist es, ich glaube, Lamm. Was ist in Deutschland? Hase, oder?
Also ich hätte weniger gesagt, in Frankreich isst du Hase. Ich habe in Deutschland, glaube ich, noch... Nein. Nee. Um ehrlich zu sein, ich hätte auch gedacht Lamm. Aber da ich ja kein Rind mag, fällt es bei mir flach.
Aber Lamm ist doch kein Rind.
Das schaut aber für mich aus wie ein Rind. Das hat so zwei Beine und dann vier Beine. Und
ich wollte gerade sagen, zwei Beine ist schlecht. Okay, verstehe. Okay, also du isst quasi nicht alles, was vier Beine hat, weil es dich an Rinder erinnert. Verstehe. Du bist aber kein Vegetarier, das habe ich mir gemerkt. Du warst mal Vegetarier.
Ich war sogar mal Veganer. Veganer? Als es noch nicht cool war. Als noch keiner wusste, was das ist und wie man vegan sich ernähren kann. Da war ich.
Und als es dann Mainstream geworden ist, hast du gesagt, fuck it.
Genau, nicht? Jetzt heutzutage ist das jeder. Ich glaube, eher glutenintolerant ist das neue Vegan, habe ich gehört. Du bist nicht Veganer. Genau, du bist ja Franzose, oder? Das ist ja,
ich bin
das richtig schon per se, oder?
Das stimmt schon, ja. Also hier in Berlin kenne ich super viele Veganer und Vegetarier, aber damals in Paris in meinem Umfeld quasi unmöglich. Also wenn du dir so eine Speisekarte im französischen Restaurant anguckst, da gibt es halt, also vegetarisch geht noch so, aber vegan ist einfach unmöglich. Also es geht gar nicht. Ja. Also natürlich, es gibt spezialisierte Restaurants. Ich habe mal irgend so einen veganen Fitness-YouTuber getroffen im Flugzeug. Auf dem Weg nach Paris, so ein, keine Ahnung, 200-Kilo-Monster oder so. Also, der war im Flugzeug gewesen. Da tat mir schon der Sitznachbar leid. Nee, stimmt, das war seine Freundin daneben. Na, geht. Also riesenbreites Tier und der hat sich tatsächlich vegan ernährt. Da gibt's ja so eine ganze Szene.
Weiß aber von nicht, veganen genau Fitness-Influencern oder?
Ja.
Naja.
Genau.
Also ich, wie gesagt, bin ja eher Fan von dem Götterfunken-Herrn. Ich habe wieder vergessen, wie er heißt. Daniel Beutner oder so. Der ernährt sich, glaube ich, nicht vegan, sondern hauptsächlich von Whisky und Zigarren.
Okay. Sehr gut. Ich lerne so viele interessante YouTube-Kanäle mit dir kennen. Das ist gut. Wir können ja mal die YouTube-Empfehlung. Ich habe heute eine Medienempfehlung der Woche. Die gebe ich am Ende des Podcasts.
Oh, spannend.
Wir kennen ja, du kannst ja so die YouTube-Empfehlung der Woche kannst du ja erfinden.
Die Wochenhighlights.
Gut, aber starten wir mal ins echte Finance-Thema rein, bevor es hier wieder Ärger gibt für zu viel Smalltalk. Uns hat jemand im Discord geschrieben, fand ich ziemlich gut. Willst du sagen, was die freche Focus Money Redaktion uns geklaut hat?
Die freche Focus Money Redaktion hat dir, lieber Thomas, oder euch als Finanzlust, ich weiß nicht, wer das geistige Eigentum dran hat, die Idee auf worein.de geklaut.
Ja. Auf der großen Titelseite steht, wo jetzt einsteigen? Fragezeichen. Das ist einfach genial. Ich muss mal gerade gucken, worein.de ist. URL not found. Ich glaube, bevor der Podcast endet, muss ich mir wirklich mal worein.de registrieren.
Dann auch einen Fokus verlinken. Genau. Ich finde ja vor allem die...
Mit Affiliate-Link auf der Focus Money weiter.
Genau.
Was findest du gut?
Die Unterüberschrift. Wer jetzt nicht reich wird, wird es nimmer mehr.
Ja, das ist schon geil. Ja, richtig schön.
Also ich wusste gar nicht, ob das Fokus ist oder der Aktionär, was ich da gerade anschaue.
Ja, wobei so von den
Preisen. Ja, es nimmt sich nicht viel.
Es nimmt sich nicht viel. Besonders geil finde ich immer noch diese Finanzproduktanbieter, die immer noch mit einem Focus Money Siegel werben.
Kann man sich das kaufen, oder?
Das finde ich genial. Nein, die kannst du natürlich nicht kaufen. Das wäre skandalös. Aber du kannst, ich glaube, es gibt eine also du kannst dich von denen beraten lassen, wie du dein Produkt strukturieren musst oder auf was du achten musst, um gut abzuschneiden bei diesen Dings. Und dann, dann kommt da, glaube ich, mal ein Consultant und wobei, ich weiß auch, ja, auf jeden Fall indirekt kannst du es ja schon kaufen, ja.
Was mir ehrlich gesagt an dem Artikel Angst macht, ist die kleine Überschrift oben. Da steht nämlich auf dem Focus Magazin Bitcoin auf Allzeithoch, wie sie von der Rallye profitieren. Ich finde, wir sollten noch nicht so weit sein, dass solche eher öffentlichen Magazine wie Focus, wenn es auch Focus Money ist, über Bitcoin sprechen. Das finde ich nicht gut.
Ich finde das, solange die Bild-Zeitung noch nicht über Bitcoin geschrieben hat, ist alles gut. Dann geht's noch weiter to the moon.
Aber vielleicht befinden wir uns da schon nahe dran. Also ich mache mir echt Gedanken.
Meinst du, die Rallye ist bald vorbei? Aber bald ist doch das Halving. Da wird doch der Bitcoin-Preis wieder halbiert.
Ich sehe schon wieder die Kommentare. Das ist absolut falsch, was ihr da zum Halving erzählt. Das ist nicht so, das funktioniert eher anders.
Der Preis halbiert sich nicht beim Halving? Ich dachte, das wäre so, dass dann einfach der Bitcoin-Preis um die Hälfte fällt. Okay, gut.
Lassen wir mal die Fear and Certainty Doubt, die du hier wieder verbreitest.
Ja. Unser Kanal ist ein echter FAT-Kanal. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge, und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen, und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wo wusstest du, ich darf es ja jetzt sagen, weil wir nehmen zwar heute am Donnerstag auf, aber am Samstag wird es schon ein Fakt sein. Mona hat diese Woche einen Artikel geschrieben über welchen Use Case hat Bitcoin, beziehungsweise, warte mal, ich muss mal in unseren Newsletter-Channel gucken und zu gucken, wie der Titel genau heißen wird. Na, jedenfalls hat sie mal verschiedenste Use Cases und so weiter alles aufgenommen, das, was wir mal in einer Folge gemacht haben.
Aber in seriös.
Use Case von Bitcoin. Worüber streiten wir hier eigentlich? Genau, in seriös, in journalistisch aufgearbeitet. Ich bin ja kein Journalist, gelernt. Mona ist es schon. Und deswegen hat sie sich mit dem Thema mal beschäftigt. Sie hat mich gefragt, ob ich nicht gemeinsam mit David bei uns aus dem Team, der auch 70-30 investiert, Döbele? 70%, nicht Döbeler, nee, 70% Bitcoin, 30% Ethereum. Und mit ihm ein Streitgespräch über Bitcoin führe, und aus Zeitgründen musste ich dem absagen, aber Mona hat sich trotzdem nicht entmutigen lassen und hat einen Artikel dazu geschrieben, hat einfach alles zusammengetragen, was ich öffentlich mal dazu gesagt habe. Hat gesagt, so, da musst du jetzt zu stehen. Okay, gut.
Den, okay. Kann ich aber jetzt noch nicht lesen, also, sondern der kommt.
Du jetzt noch nicht, Freitag? Nein, aber der geht morgen früh, geht der live, also morgen auf dem Freitag, und wenn dann unser Podcast raus ist am Samstag, müsst ihr einfach auf unseren Finanzblog gehen. Und dann am besten mal in die Kommentarsection gucken. Das wird nämlich sehr wahrscheinlich die spannendste sein. Gerade über die Osterfeiertage wird auch sehr wahrscheinlich keiner unserer Redakteure mal in die Kommentarsection reingucken, weil er einfach was Besseres zu tun hat. Von daher wird da sehr wahrscheinlich Krieg sein.
Ach, betreibst du Zensur in deiner Kommentarsection? Also steht da gar nicht für offenen Diskurs, sondern ihr
Na, sagen wir es mal so, grobe Beleidigungen gerade gegenüber der Autorin filtern wir üblicherweise dann doch raus. Es ist anders hier als auf diesem Podcast, wo wir uns einfach in die Öffentlichkeit stellen und gerne mit Tomaten beschmissen werden.
Beziehungsweise, ich weiß auch gar nicht, wenn die Leute uns in den Kommentaren beleidigen, weil wenn die irgendwie einen Stinkefinger zeigen oder so, dann fasse ich das als Ermutigung auf, dass wir alles richtig machen.
Ja, definitiv, ja. Engagement ist wichtig, ja. Also bitte, Leute, wenn ihr diesen Podcast hasst, lasst es uns teilhaben. Behaltet eure Emotionen nicht für euch.
Gut, alles rauslassen.
Holger, ich habe hier was stehen. Holger, kurz, schmutzige Eigenwerbung. Let's go. Was hast du für ein dreckiges Coaching zu verkaufen?
Es gibt jetzt die Möglichkeit, einen One-on-One-Call mit mir zu bekommen. Nein, Spaß.
Statt 8.799 Euro, heute nur 5.799.
zum offiziellen Launchpreis erst nächste Woche dann. Also jetzt schnell sein. Link in den Shownotes natürlich. Mhm. Nee, Thomas, ich trete dir jetzt vielleicht ein bisschen zu nahe, weil ich habe mal ein Buch gelesen, da stand drauf, das einzige Buch, was sie über Finanzen lesen sollten. Ja. Also habe ich mir gedacht, ich kann kein Buch mehr über Finanzen schreiben, weil das gibt's ja schon, also muss ich ein satirisches Buch über unser Wirtschaftsleben schreiben. nein, Spaß. Also es ist tatsächlich jetzt soweit, einige Wochen nach dem ursprünglich mal angepeilten Veröffentlichungsplan habe ich es geschafft, mein Buch fertigzustellen, das ich dreckigerweise das Goldgraf Finanzbuch nenne. Und dieses Buch gibt's jetzt, Stand Samstag, morgen sollte es das auf Amazon entsprechend zu erwerben geben. Und es trägt, ja.
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich habe noch keine Vorab-Exemplar bei mir. Das hat bei anderen Autoren, beispielsweise Lisa Oh und Co., deutlich besser funktioniert.
Ich weiß, das macht irgendwie jeder. Ich habe damals auch von dir, da kannten wir uns noch gar nicht, habe ich trotzdem von euch ein Buch bekommen. Ja, aber ich bin da nicht so gut in der Vermarktung. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, dass ich das Buch ruhig mit dem Titel When Lambo betiteln kann. Ein ehemaliger Goldman Sachs-Banker erklärt die Finanzwelt, weil das kauft sowieso, wenn dann nur jemand aus meiner Community, wenn überhaupt. Und dann kann ich es direkt etwas satirischer aufziehen. Und ich glaube, dieses allen Finfluencern das Buch kostenlos zuschicken, mit der impliziten Aufforderung, das dann auf den sozialen Medien zu zeigen, das werde ich maximal mit Lisa O. machen. Und vielleicht schicke ich euch auch noch eins. Aber nee, Spaß.
Okay. Wir kriegen sehr viele Bücher geschickt tatsächlich. Und ich sehe das nicht als implizite Aufforderung, sondern ich zeige dann wirklich nur die, wo ich Lust drauf habe. Von daher, macht dir nicht zu viel Hoffnung.
Mache ich auch nicht. Aber ich betreibe sogar Werbung für Marktgeflüster. Du siehst ja das Cover vor dir liegen. Vielleicht siehst du auch den Hinweis auf Marktgeflüster.
Nee, wo denn?
Unter meinem Namen, da steht Professor Dr. Holger Graf, Klammer auf, der eine Typ vom Marktgeflüster-Podcast, Klammer
zu. Okay, geil. Okay, da war die Grafik jetzt ein bisschen zu klein. Okay, und das Cover ist natürlich auch großartig. Also da hat AI eine ganze Arbeit geleistet, da hättest du locker 5.000 Euro für einen Grafiker zahlen müssen.
Das habe ich mir auch gedacht.
Von daher sehr gut. Was natürlich fehlt, ist der obligatorische auf der Rückseite Ritterschlag. Früher war das immer Gerd Kommer gewesen, ist es immer noch. Mittlerweile darf ich das häufig machen. Ich glaube, ich bin mittlerweile auf 5 oder 6 Finanzbüchern, wo ich mein Testimonial dazu abgegeben habe. Ich bin sehr enttäuscht, dass du mich nicht gefragt hast, denn ich habe dich ja auch selbst mal für ein Testimonial. Ich habe dich für ein Testimonial für den Co-Pilot gefragt, das war nicht für das Buch. Egal.
Ich habe es ehrlich gesagt mir kurz überlegt, ob ich dich fragen soll. Dann dachte ich mir aber, ich will dir da nicht zu nahe treten, dass ich dich da in eine unangenehme Situation bringe. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte dir sogar vorgeschrieben, ich hätte es mega geil gefunden, wenn da einfach steht, Testimonial, Anführungszeichen, spannend, .. Thomas Kehle.
Das ist auf jeden Fall ein sehr geiler Inside-Joke. Ja. Okay, so machen wir es. Darfst du jetzt in der zweiten Auflage, wenn du einen seriösen Verlag gefunden hast, dann machen wir das.
Dann werde ich dich nochmal offiziell diesbezüglich anfragen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Was kostet der Spaß?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mal. Ich muss selber ehrlich gesagt kurz nachschauen.
Dynamic Pricing. Du musst vorher
Dynamic Pricing
einladen und dann
hochladen. Nee, ich glaube, ich habe mir gedacht, das ist ja ein hochpreisiges Buch, ja. Das 99 Euro. Nee, Spaß. Also ich hab 25 Euro flat gemacht. Ich habe immer geguckt, was andere Leute so nehmen. Da haben wir gedacht, du nimmst hier, wie viel nehmt ihr? Ich weiß gar nicht mehr, 14 Euro 14 oder 19 Euro. Mhm. Da haben wir gedacht, ich mach's ein paar Euros noch mehr, um den Premium-Charakter des Buches darzustellen.
Ja, finde ich gut, ja. Sehr gut. Ja, wir sind mit 12 Euro gestartet und dann ist die Inflation eingekickt und wir mussten auf 14 Euro gehen. Tatsächlich war ich sogar dagegen gewesen. Also der Verlag hat so gesagt, hey, wie sieht's aus? Wir müssen hier 2 Euro mehr nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja Moment, die 2 Euro gehen ja quasi zu 90% in eure Tasche, weil ich glaube, wir kriegen so 10%, beziehungsweise mittlerweile ein kleines bisschen mehr, ist so eine Staffelung drin. Von daher, ihr habt ja nicht mehr Kosten, wobei geringfügig mehr Kosten, Papierpreise sind hochgegangen, gibt uns mal mehr ab. Und dann hat der Verlag mir eine harte Abfuhr gegeben, hat gesagt, im Vertrag steht drin, dass wir den Preis bestimmen dürfen, wie wir wollen. Also wir haben dich nett gefragt, aber deine Meinung spielt eigentlich keine Rolle. Daraufhin wurde aus 12 Euro 14 Euro.
Die prozentuale Preiserhöhung ist natürlich, weißt du, ich fange einfach mit einem höheren Level an. Nee, aber ich mache das ja auch nicht mit einem Verlag. Ich mache das über das Amazon Self-Publishing. Ich hatte tatsächlich mit 2 Verlagen gesprochen, jetzt vermutlich nicht so seriösen Verlagen, mit denen du sprichst, aber mir war diese Rahmenbedingungen, dass die dann immer drüber schauen wollen, dass die so ein bisschen beim Inhaltsverzeichnis mitreden wollen, das war mir alles zu komplex. ich mache das als One-Man-Show und deswegen das Cover mit AI und den
und Text den Inhalt selbst. Auch.
Den Inhalt auch mit AI, genau.
Also das muss ich ganz ehrlich sagen, also dieses Lektorat, was du meinst mit drüber schauen, das finde ich ehrlich gesagt top. Und inhaltlich hat der Verlag uns damals gar nicht mit reingeredet. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
Ich sage ja, ihr habt ja wahrscheinlich einen guten Verlag, einen seriösen Verlag gehabt.
Ich kann ja auch unseriöse Verlage empfehlen, die auch nicht drüber schauen wollen, aber die gehen also, dann halt.
Ja, ich will da jetzt niemandem Unrecht tun. Es war jetzt auch nicht, es war ein bisschen so, wir können ja helfen beim Finden eines roten Fadens etc. Und ich hatte das jetzt mal so interpretiert, dass wenn ich die ganze Zeit in einem Buch Wörter wie Scheiße schreibe, dass damit ein Verlag vielleicht ein Problem hat.
Ja, I don't know. Aber gut, ja, auf jeden Fall good luck. Link in der Videobeschreibung. Was wollten wir noch verlinken? Ach so, die Medienempfehlung, genau. Die kommt noch.
Gut, die Medien, also dann gespannt.
Ja, kommen wir jetzt zum
Muss was sagen. Ich habe Finanzfluss in der Presse gesehen. Und ihr seid ehrlich gesagt da
seriöse
in
Presse?
Wahrscheinlich eher nicht. ihr seid da in ein vermutlich leicht schlechtes Licht gerückt worden. Und zwar kam auf NTV eine Reportage. Wir wissen ja, NTV ist ja entweder Nachrichten oder irgendwie die 10 größten deutschen Kampfpanzer der Geschichte. und plötzlich wart ihr da drunter, wann bei Finfluencern Vorsicht geboten ist. Und dann wird immer von unseriösen Angeboten die Rede. Und plötzlich sieht man so, wie jemand durch deine Website scrollt. Was ist da los?
Ja, da hat tatsächlich das Voice-Over und der Zusammenschnitt nicht so zusammengepasst. Und ist nicht schlimm. Wir wurden dazu auch nicht angefragt. Diana hat sich dazu geäußert, worauf man achten muss bei Finfluencer-Angeboten. Ich finde diese Frage immer sau schwer zu beantworten. Also wenn mich Leute fragen, wie kann ich denn seriöse von unseriösen Angeboten unterscheiden? Manchmal ist das gar nicht so einfach. Also klar, wenn da irgendwie ein Typ steht mit einem blauen Lamborghini im Hintergrund, dann ist es natürlich ganz klar unseriös. ziemlich einfach. Aber keine Ahnung. Ja, Anzeige ist raus, ganz klar an NTV.
Wobei ich finde schon, also man kann sich ja, ich will nicht sagen, Reichweite macht per se seriös, aber wenn ich jetzt irgendwie einen seriösen Finfluencer sehe wie Finanztipp oder dich mit einer guten Website etc., dann fühle ich mich da schon etwas wohler, als wie gesagt, wenn da so ein Typ einfach vor einem blauen Lamborghini steht oder so.
Ja, Fola ist immer gut.
Fola ist immer gut, richtig.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Also ich habe das auch mal als Kriterium angebracht und mal gesagt, naja, schaut mal, wie lange die Leute am Markt sind. Also wie lange publishen diese Leute schon. Guck mal, ob die Comment-Section aktiviert ist. Also die unseriösesten Angebote sind ja meistens die Kommentarfunktion deaktiviert. Und ich glaube, Zeit ist halt auch so ein Ding. Ich meine, in der Zeit, wo wir das jetzt machen mit Finanzfluss, sind schon echt so viele Angebote hochgekommen und wieder gegangen. Auf der anderen Seite ist das aber auch wiederum kein Garant. Also es gibt auch Leute, die fangen an, irgendwie gute und seriöse Inhalte zu produzieren und pivoten dann einfach in irgendeinen Trash rein. Ja. Von daher, so eine echte Garantie gibt es da nicht. Aber ich finde einfach, kritisches Denken hilft da halt einfach. Ja. Einfach mal Quellen hinterfragen, wer schreibt hier über wen und wie seriös sind diese Quellen, bla bla bla.
So, ich finde, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja. Man kann sich ja mal bei der BaFin informieren. Denn in diesem Video, das ich mir da angeguckt habe von NTV, kommt dann auch jemand zu Wort. Die Person sagt irgendwie, ja, muss aufpassen bei Anlageempfehlungen, weil das muss eigentlich in der Realität von zertifizierten Menschen durchgeführt werden. Ja. Und da wird wieder so ein bisschen dieses Anlageberatung und Empfehlung zusammengeschmissen, wie die ganzen Influencer auch, die immer sagen, keine Anlageberatung. Ja, es ist keine Anlageberatung, wenn ich der Öffentlichkeit was mache. Das ist, wenn dann, früher hieß es, glaube ich, Finanzanalyse, heute heißt es Anlageempfehlung. Und wenn du Anlageempfehlungen erstellst, und das ist das Schöne, da gibt es eine Liste bei der BaFin, dann musst du dich eigentlich eintragen lassen. Was, glaube ich, an sich relativ unkompliziert ist. Du füllst da einfach so einen One-Pager aus und dann wirst du eben auf dieser Liste geführt. Diese Liste kann man sich auch auf der Seite der BaFin anschauen. Ich habe die jetzt zum Spaß auch mal nebenbei aufgemacht. Und
oder die Shownotes, wir haben es mal verlinkt.
Es ist wirklich interessant, was man da so findet. Hast du mal reingeguckt?
Ja, ich habe mal reingeschaut. War auf jeden Fall spannend, sagen wir es mal so. Fairerweise sind wir nicht drauf. Vielleicht deswegen meine Frage, müssen wir uns da listen lassen? Wenn ja, würde ich das mal nachholen. Aber dann bin ich halt auf so einer Webseite wie, in so einer Liste drin, wo einige Leute auch jetzt nicht unbedingt die seriösesten sind, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Also das liest sich ja manchmal so ein bisschen wie das Who is Who der deutschen Scammer, oder? Also, Arriva habe ich da gesehen oder
Das war Sarkasmus. Es sind keine Scammer. Nicht, dass sie uns jetzt hier
Genau. Liebes Arriva, ich liebe eure Website, ehrlich gesagt. Aber interessant fand ich, dass der Mann, der in diesem öffentlich-rechtlichen Reportage, weil er übers Copy-Trading anscheinend die Leute ein bisschen, der ist auch da registriert.
Okay. Der sich dort äußert.
Genau. Aber das Spannendste ist sogar, es sind nicht nur Finfluencer dort, sondern auch Shortseller. Also du findest auf dieser Liste Viceroy und Muddy Waters. Das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil die ja eigentlich keine Empfehlungen generieren. Die schreiben ja bloß, hey, hier ist folgende Situation, unser Argument, warum wir irgendwas short sind. Und jetzt sind wir eben short. Jetzt kannst du sagen, das ist eigentlich eine Empfehlung, weil die nennen ja auch manchmal ein Preisziel, das stimmt. Aber andererseits sitzen die oftmals nicht irgendwie in Erreichbarschaft der BaFin. Ich kann mich erinnern, Viceroy hat mir verzweifelt versucht, mal irgendwann so ein Schreiben vom Gericht zuzustellen. Und das hat dann über Monate nicht geklappt.
Übrigens, ebenfalls interessant drauf ist ein Bekannter aus diesem Podcast. Ich glaube, wir hatten ihn schon mal erwähnt, weil es da schon mal eine öffentliche Doku zu gab. Position Nummer 83, Flo Farrell, basierend in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
Das ist das, was ich vor 10 Minuten gesagt habe.
Der.
Ich habe den Namen nicht ausgesprochen.
Nein, du hast gesagt, das Who is Who der Scammer. Und ich habe erwähnt, dass es sich, dass hier eine Person ist, über die wir im Podcast schon mal gesprochen haben. Das können zwei unterschiedliche Use Cases sein.
Oder ich habe genauer gesagt, kommt auch dieser Typ zu Wort mit seinem Copy Trading, der damals in dieser Doku aufgetaucht ist. Das ist, glaube ich, der junge Mann. Doku
spricht so. Okay, ja, das wusste ich ja nicht. Es gibt aber ja viele Copy Trading Dokus.
Das ist tatsächlich richtig.
Du lockst uns immer hier auf juristisch dünnes Eis. Aber ich glaube, wir haben uns gerade rausgeredet.
Ihr seid dort nicht erwähnt, das stimmt. Aber du generierst ja auch keine Anlageempfehlungen, oder? Hast du schon mal Preisziele nennst du ja nicht. Du kannst dich ja
nennen
immer.
Keine Preisziele, wir nennen auch keine Produkte. Also, wir geben beispielhaft Produkte raus und sagen, in MSCI World gibt es diese und jene Produkte da drauf, die sich so und so unterscheiden. Also ohne jetzt zu sagen, kauf jetzt diesen MSCI World von, keine Ahnung, der ComStage. Bewusst genannt, weil die gibt's nicht mehr.
Ja, es ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen rechtlich unklar. Aber auf der einen Seite gibt's quasi so für Leute, die Finanzanalysen erstellen, so wie es früher hieß, oder jetzt Anlageempfehlungen, gibt's relativ klare Kriterien, wann das eine ist. Und dann gibt's ein wenig laxere Kriterien für Journalisten. Weil das Problem ist ja, als Journalist, wenn du über Finanzen schreibst, kannst du denen halt oft auslegen, das sei eine Anlageempfehlung. Journalisten fallen aber wohl da nicht drunter, weil die so eine Art Selbstregulierung haben, was ihnen erlaubt worden ist. Und die definieren für sich selber, ich glaube, wenn du kaufen oder verkaufen sagst, ist es eine Empfehlung. Solange du aber kein Preisziel nennst und eben kein Kaufen oder Verkaufen machst, dann bist du eigentlich safe.
Gut, nochmal Glück gehabt.
Spannend.
Interessant übrigens ist, dass die saarländischen Elektrizitätswerke ebenfalls hier aufgeführt sind.
Tatsächlich?
Die VSE AG. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber hier, ich habe direkt ins Auge gesprungen, meine Heimatstadt Saarbrücken. Und ich habe keine Ahnung, weswegen die hier aufgeführt sind und welche Art der Anlageempfehlung. Aber sehr wahrscheinlich hat der Praktikant einfach das falsche Feld bei der BaFin ausgefüllt und auf einmal war er Anlageberater.
Ja, pass auf, weil nämlich RWE Supply and Trading GmbH ist auch hier.
Ja, okay, vielleicht musst du doch irgendwas machen.
Weiß nicht. Weißt du, was ich glaube? Wenn die im Zweifelsfall irgendwas über den Strompreis schreiben, dann, weil du schreibst ja schon den Kunden, hey, hier, Strompreis könnte wieder steigen, er könnte bis X, es kann schon sein, dass vielleicht fällt es da drunter.
Okay. Ja.
Spannend,
muss ich dazu sagen. Ja, so, und bevor ich mich dort registriere, wandere ich nach Neuseeland aus, oder wie? Hast du das, das war dir deine Empfehlung?
Ich habe diese Woche, fand ich, es kam nicht so mega viele Finanznews, weil Feiertagswoche, alles langweilig.
Ja.
Aber das habe ich gesehen auf Bloomberg, dass anscheinend Neuseeland überlegt, ob sie Ausländern erlauben sollen, Wohnungen zu kaufen oder Häuser zu kaufen. Und das hat mich gewundert, das wusste ich gar nicht, aber die ehemalige Premierministerin und Ministerpräsidentin, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, diese Jacinda Ardern, ist wohl doch etwas nationalistischer angehaucht gewesen, als man das gedacht hat, weil die hat im Wahlkampf immer gefordert, Ausländern soll verboten werden, Häuser zu kaufen. Und das hat sie dann auch durchgesetzt. Und jetzt hat sich jemand von dieser wohl aktuellen Koalition geäußert, und ich fand es einfach so nett, wie er es gesagt hat, dass, weil im Koalitionsvertrag sollte eigentlich reingeschrieben werden, dass Ausländer zumindest, ich glaube, ein Haus für 2 Millionen kaufen dürfen oder höher. Da hat sich er aber dagegen gewehrt und sagt auch also weiterhin.
Ab 2 Millionen, okay. Das heißt, genau. Luxuswillen darfst du dir holen, aber keine Spekulation auf, okay,
Wohnung. Ja, was heißt Spekulation? Also, ich meine, klar, das ist wahrscheinlich die Idee, dass die, also ich fand das ja eh irgendwie einen krassen Vorwurf, wie die Ausländer kommen und machen die Häuser teurer. Das kennt man nur von anderer Seite. Aber ich glaube, so ein bisschen gegen die Chinesen war das gerichtet. Und jetzt sagte dieser Typ auf jeden Fall, ja, also wenn du kommst, Thomas, und deswegen habe ich an dich gedacht, wenn du nach Neuseeland kommst und sagst, du bist bereit, deine 50 oder 60 Millionen da mitzunehmen, dann hat er auch kein Problem, wenn du ein Haus kaufst. Dann wird es aber kein Haus für 2 Millionen sein, weil in so einer Drecksbude willst du ja nicht wohnen, sondern was deutlich teureres. Und das fand ich spannend.
But he will not want a 2 million home. Of that I can be certain. Ich glaube, es gibt auch Leute, die 50, 60 Millionen Vermögen haben und in 2 Millionen Haus wohnen. Also da kriegt man schon ein bisschen was dafür. Ein aufblasbarer Swimmingpool sollte doch drin sein. Okay, ich finde es aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Also du siehst ja zum Beispiel, also ich kenne das nur aus Paris, dass das halt so, und in London ja scheinbar auch, dass es halt so wirklich so ein Ort ist, wo übelst viele, also ausländische Investoren dort ihre, also Immobilien kaufen, Wohnungen kaufen, als reines Investitionsobjekt, wo auch niemand drin wohnt. Also Paris ist zum Beispiel ziemlich auffällig, da gibt es ja 2 Inseln, also innerhalb von Paris, also in der Seine, also im Fluss. Und eine davon ist nachts quasi dunkel. Also da leuchtet nahezu kein Licht in den einzelnen Wohnungen drin. Das sind alles Objekte, die von Emiratis und Chinesen und Russen, glaube ich, auch teilweise gekauft wurden und dementsprechend dem Pariser Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht, sowas zu regulieren. Vielleicht ist so einmal komplett pauschal über Neuseeland hinweg ein bisschen too much of it. Aber insgesamt finde ich schon, dass man schauen sollte, dass diejenigen, die in den Immobilienmarkt investieren, auch sicherstellen, dass sie Wohnraum zur Verfügung stellen und nicht reines Spekulationsobjekt nutzen.
Da bin ich eigentlich bei dir. Die Frage ist halt immer, wieso? Ich bin doch hier nicht der soziale Marktwirtschaft-Fan.
Okay.
Ich bin bei dir. Also das, weil sonst könnte ja quasi, keine Ahnung, ein Mark Zuckerberg herkommen und einfach so mal eine ganze Stadt kaufen und dann alle rausjagen und die für sich allein jetzt haben. Wird er nicht machen, weil er hat ja, glaube ich, irgendwo in Hawaii sein neue Ranch mit Bunker und so weiter. Das heißt, der ist safe, müssen wir uns keine Gedanken machen. Aber das Problem ist halt wahrscheinlich, wie du das in der Realität umsetzt. Also verbietest du es so random allen und kannst du das an der Nationalität festmachen? Beziehungsweise, was machst du jetzt, wenn ich jetzt nach Neuseeland ziehe und da jetzt wohne, bin aber kein Nationalbürger, wie man auch immer sagt, da kann ich dann kein Haus kaufen, oder?
Genau, es ist natürlich alles Dinge, die das Ganze in der Praxis umzusetzen ein bisschen schwieriger machen, aber ja. Und vielleicht gibt es ja auch Investoren aus außerhalb, großer Trust oder was auch immer, die kommen wollen, Wohnungen bauen und die vermieten. Aber ja, da so eine Vonovia, die nach Neuseeland expandieren will oder so. Die verkaufen jetzt ihr Portfolio über die Webseite an Privatanleger. Das müssen wir mal gucken, ob das immer noch angeboten wird auf der Webseite, dass du als Privatanleger jetzt dort die Wohnung kaufen kannst oder nicht. Naja,
also der Spread zum NTA, zum Net Tangible Assets, ist immer noch relativ groß. Ich hatte den witzigerweise heute in der Vorlesung angeschaut. NTA ist, glaube ich, bei 50, Aktienkurs bei 27. Kannst quasi immer noch relativ günstig einsteigen, wenn du an den NTA glaubst.
Genau, wenn du dran glaubst, dass die Häuser den Wert haben, den sie haben. Wobei, mittlerweile dreht der Immobilienmarkt ja scheinbar wieder, was man so hört. Aber gut. Okay, kommen wir zum Clown der Woche. Wir haben tatsächlich 2 Kandidaten, die du in den Ring wirfst. Und ich habe noch einen dritten ergänzt mit Medienempfehlung hinten dran. Let's go. Wen hast du?
Ich habe einfach mal gedacht, JP Morgan hätte es mal verdient, zum Clown der Woche nominiert zu werden. Denn JP Morgan betont wieder mal, wie groß die potenziellen Risiken aktuell im Aktienmarkt versteckt sind. Insbesondere gehen sie darauf ein, dass viele gute Dinge, und das fand ich auch ganz witzig, also a lot of goodies have gotten priced in. Damit nennen sie unter anderem die Fed-Zinssenkungen und auch die Wahl von Donald Trump, die anscheinend laut JP Morgan positiv für den Markt ist, was durchaus sein kann. Das Argument kann man ja durchaus ziehen. Aber ich weiß nicht, ob das so straightforward ist. Beim letzten Mal haben es die Leute ja auch falsch eingeschätzt. Starke Konzentrierung kennen wir ja, Magnificent Seven etc. 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 Wenn man sich aber dann anguckt, seit wann JP Morgan das sagt, muss man das Ganze mit einem Grain of Salt nehmen. Also das Preisziel von S&P 500 Ende diesen Jahres von JP ist bei 4.200 Punkten. Wir sind jetzt bei 5.200 Punkte, also so ein bisschen Downside ist vorhanden. Und fairerweise muss man sagen, und Bloomberg
schreibt es auch ganz aufrecht.
Also die halten das aufrecht.
Wir gehen davon aus, genau, dass wir Ende des Jahres 1000 Punkte drunter stehen, okay?
Genau. Was man ihnen zumindest zugute halten muss, die stehen wenigstens dazu, weil normalerweise passen die Analysten ja dann schnell das Preisziel an, wenn sie merken, dass sie falsch liegen. Mhm. Das Witzige ist aber, dass JP Morgan und vor allem Marco Kolonovic von JP Morgan so ungefähr seit 2 Jahren, Bloomberg schreibt das auch ganz nett, davon ausgehen, dass die Rallye jetzt endet und wirklich vorbei ist. Mhm. Und wenn du Kunde von JP warst und den bisher geglaubt hast, dann hast du eigentlich alles, die gesamte Upside entsprechend verpasst.
Also quasi kann man ihn so als den Dirk Müller des von JP Morgan bezeichnen.
Ich halte ja eigentlich viel von dem Herrn Kolonovic, aber zumindest seinen bärischen Marktcall, den er eiskalt als, glaube ich, einziger Stratege an der Wall Street noch aufrecht erhält, das wird langsam ein bisschen peinlich. Also entweder kriegen wir jetzt den 1000-Punkte-Drop, oder? Ja?
Ja, genau. Aber wenn er kommt, dann ist er der Held. Dann ist er derjenige, der es gesagt hat.
Wenn er kommt, ist er der Held. Weißt du, was das Lustigste ist? Im Jahr 2022, als der Markt gefallen ist, hat Kolonovic die ganze Zeit gesagt, kaufen, Dip kaufen, Dip kaufen, Dip kaufen, Dip kaufen. Mhm. Und so ziemlich genau am Marktlow, ich weiß nicht, ob es genau der Monat war, ist er dann bärisch geworden und seitdem steigt der Markt. Deswegen gibt es schon den Gag auf Social Media, der Markt wird erst fallen, sobald Kolonovic bullish wird.
Bullish wird, ah ja, okay. Sehr gut, sehr gut. Okay, ja, wie sieht es denn mit den Zinssenkungen aus? Sind die echt so eingepriced oder kommen wir dazu gleich noch zu sprechen? Ich hab mal wieder ein bisschen den Zinsüberblick verloren, weil ich einfach enttäuscht bin, dass man dem Markt einfach nicht glauben kann.
Also, ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, seit letzter Woche hatten wir da keine wesentlichen Bewegungen. Die Fed deutet weiter auf 3 an. Das haben wir ja letzte Woche besprochen. Und die Fund Futures preisen wahrscheinlich immer noch 3 ein. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gelesen. Und tatsächlich, zu meiner Schande, schaue ich nicht jeden Tag auf die CME-Website, um das nachzuschauen.
Das ist frech. Das ist echt frech. CME ist da, wo du die also siehst, wie der Markt Zinssenkungen einpreist. Wow, war kompliziert. Richtig?
Genau, die bereiten das auf Basis der Futures so schön auf in so einer Wahrscheinlichkeitstabelle. Richtig,
die,
genau.
Die Chicago Mercantile Exchange, von der du auch offiziell gesponsert bist, weil du diese Jacke immer trägst.
Das ist die CBOE. Ah, Chicago okay, Board Option Exchange.
Okay, okay, sorry. Hab ich mich mal wieder in deinem Sponsor vertan. Sehr gut. Wer ist der zweite Clown der Woche?
Der zweite Clown der Woche bin ich.
Kandidat. Okay.
Genau, Kandidat. Danke, danke. Nachdem du dich, glaube ich, letzte Woche selbst draufgesetzt hast, wenn ich mich nicht täusche,
mit Markus, war ich. Ja, für unseren Business Insider-Artikel, ja.
Genau. Vor ein paar Wochen schon hat irgendjemand bei uns hier im Markeflüster-Kommentar geschrieben: Hey, warum ist eigentlich Holger mit so komischen Leuten auf der Bühne? Und ich habe gedacht, die meinen halt Markus und hat das irgendwie lustig gefunden. Und dann habe ich nachgeguckt bei uns im Marktgeflüster Discord, bei euch auf Finanzfluss. Die meinen damit die Invest. Mhm. Ich habe nämlich auf der Invest letztes Jahr auch schon so eine kleine Diskussionsveranstaltung mit der HSBC und verschiedenen anderen Finfluencern und HSBC-Mitarbeitern.
Darf ich den Titel vorlesen?
Ja, bitte lies ihn vor, weil ich habe zum ersten Mal erfahren, als ich ihn da gelesen habe.
Der Titel deiner Podiumsdiskussion oder Vortrag oder was auch immer es heißt, heißt To the Moon oder Bruchlandung. So geht erfolgreiches Trading. Also Holger bringt euch quasi bei, wie ihr zum Mond fliegt und dabei erfolgreiche Trader werdet oder eine Bruchlandung hinlegt, entweder oder.
So tatsächlich anscheinend in der Art. Also die haben mir das vor einigen Wochen schon geschickt und ich habe einfach nicht draufgeschaut. Na ja, passt. Mhm. Das ist der Titel. Ich bin zusammen auf der Bühne mit einem anderen Finfluencer, den kenne ich nicht, und einem Händler. Kenne ich nicht. Ich glaube, Michael. Aber müsstest du googeln,
okay.
Nee, ich muss nachschauen, ich weiß okay, es spontan okay. Nicht. Habe ich auch noch nie mit ihm unterhalten. Okay. Und aber einem Händler von der HSBC. Okay. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier nicht über dieses klassische Retail-Trading reden, wo die Leute für ein Coaching oder für 30 Euro im Monat Telegram-Gruppe, sondern ich gehe davon aus, wir unterhalten uns hier über solche Sachen wie Knockout-Zertifikat, Hedging, Gamma-Squeezes über Optionen und solche spannenden Sachen. Hoffe ich zumindest, sonst habe ich ein Problem.
Sprich, man könnte den Titelpunkt auch zusammenstreichen, einfach nennen How-to-grauer Kapitalmarkt.
Genau, How-to-grauer Kapitalmarkt ist eigentlich die bessere Bezeichnung und die HSBC hört uns ja auch gerne hier im Podcast zu, deswegen der große Aufruf, vielleicht ändern wir den Titel noch ab zum grauen Kapitalmarkt.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, starke Vorlage, reicht nicht ganz zu den Clown der Woche, würde ich mal behaupten, weil du noch die Unschuldskarte spielen kannst, nach dem Motto, ich habe meine Mail nicht gelesen und da ich ja weiß, gut, du liest eigentlich deine Mails immer, also eigentlich eine schlechte Ausrede.
Eigentlich schon, ja.
Meistens schreibst du mir immer was auf unserem Messenger-Dienst, was nicht WhatsApp ist, wir haben ja schon gesagt, Signal. Und gibst mir quasi die Antwort zu, was wir auf eine Mail antworten sollen. Ich habe die Mail noch nicht gelesen und dann verwirrt mich das meistens. Dann denke ich, worüber redet Holger gerade schon wieder?
Genau. So ich glaube ehrlich gesagt, muss ich jetzt mal einhaken, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich hier Mensch zweiter Klasse für dich bin. Weil Warum? Du hast mir mal einen Screenshot geschickt, wo du dich mit jemand anderem aus der Industrie unterhalten hast und das war ein WhatsApp-Screenshot. Das heißt, ich werde hier nach Signal abgeschoben und der Rest wird auf WhatsApp versorgt. Sehe ich das richtig?
Nein, wir haben ja schon gesagt, also bei dir bin ich, deine Frau und noch irgendjemand. Noch
meine Schwester, Drittes, glaube ich, habe ich gesagt,
und mein Schwester, Vater, einer von beiden. Sind deine Signal-Kontakte. Und bei mir ist es genauso. Also meine Signal-Kontakte sind wirklich so die wichtigsten Personen, wo du dazu zählst. Also genau umgekehrt. Also du bist Mensch primärer Klasse. Ich schreibe mit Arno auf Signal. Ich schreibe mit Arno auf Signal, mit meiner Frau und war einfach aus dem Hintergrund, weil es ein bisschen besserer Messenger ist, finde ich. Und ist halt echt Privacy. Gut, dann habe ich mich in der Podcast-Vorbereitung so ein bisschen durch die Financial Times gewühlt und habe einen dritten Clown der Woche ausfindig gemacht, was tatsächlich jetzt keine Person, sondern eine Rating-Agentur ist, die ich vorher vom Namen her noch gar nicht kannte. Und sie heißt Scope Rating Agency. Das ist, kanntest du die?
War mir ein Begriff, ich weiß aber jetzt gerade nicht, in welchem Kontext, aber ich glaube, ich habe schon öfters so ein Scope-Rating irgendwo gesehen. Ich weiß, was
du okay. Na, jedenfalls haben die Greensill Bank beziehungsweise Greensill bewertet, also mit einem soliden A-Rating. Die wurden dann später runtergestuft auf BBB-, was aber immer noch Investment Grade ist. Und die haben eine Fine, wie nennt man das, eine Strafe von der ESMA verhangen bekommen. Die Fee ist auch tatsächlich gar nicht so groß, also nur 2,2 Millionen, aber es wird auch gar nicht von der ESMA ganz genau gesagt, dass es sich um das Greensill Rating handelt, aber wenn man so ein bisschen sich da reinliest, also die Financial Times, die haben sich da reingelesen und geguckt und es fällt eigentlich genau in diesen Zeitraum, als Greensill bewertet wurde und als es dann zu Zahlungsschwierigkeiten kam, wurden die ganz schnell runtergestuft auf Ramschniveau, also und dafür gab es dann Ärger von der ESMA, dass die sich quasi da so ein bisschen in einen Interessenskonflikt verwickelt waren und ein deutlich höheres Rating ausgestellt haben, als sie eigentlich hätten tun sollen. In Deutschland ist ja diese Greensill-Sache vor allem deswegen bekannt, wegen dem Tagesgeld. Ne? Das war ja, glaube ich, eines der Top-Tagesgeldangebote gewesen, wo das auch, glaube ich, über Weltsparen, wenn ich nicht ganz irre, promotet wurde. Und Zinspilot, die ja damals noch nicht zu Weltsparen gehört haben, Und auf einmal waren die von heute auf morgen weg. Glücklicherweise gab es da keine Verluste. Also ich glaube, alle, die ihr Geld angelegt hatten dort beim Tagesgeld, haben es wiederbekommen, relativ schnell abgewickelt, auch über die Einlagensicherung. Oder? Kennst du andere Cases?
Ich glaube, dass die Kommunen alle erwischt hat. Weil ich glaube,
Privatanleger
nicht.
Spicy Detail, was du nicht unterfallen lassen sollst. Genau. Also Privatanleger bei Kommunen, da gab es tatsächlich Millionenverluste. Das war crazy. Über die deutsche Einlagensicherung hinweg, ja.
Jetzt müssen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, was Greensill los war, oder? Weil das ist schon so lange her, das weiß vielleicht nicht jeder, der hier zuhört.
Genau, also das war jetzt Nominierung Clown der Woche. Was ist da passiert? Also Greensill ist ein britischer Banker gewesen, der sich irgendwann mal eine Bank gekauft hat, wenn ich mich nicht ganz irre, die dann in Greensill also seinen Namen umbenannt hat. Sie hat über 100 Jahre Historie oder so. Und der eigentlich ziemlich langweilige Sachen gemacht hat, nämlich sogenanntes Factoring. Also der hat nämlich Supply Chain Financing gemacht. Sprich, wenn du irgendwie einem Kunden was verkaufst und er hat ein Zahlungsziel von, keine Ahnung, x Wochen oder x Monaten, du willst aber deine Kohle direkt haben, dann verkaufst du diese Forderung sozusagen an die Bank. Und die zahlt dir dann die Kohle direkt aus. So, und eigentlich ein ziemlich langweiliges Geschäft. Der hat das Ganze dann immer so ein bisschen auf Steroide gebracht. Angeblich irgendwas geschrieben von wegen AI und so weiter, so bis zum Punkt, wo sogar Softbank dort investiert hat. Auf einmal war er aus einem langweiligen Banking-Geschäft, wurde auf einmal was ganz Fancyes. Und er hat angefangen, dann diese unpaid bills, also diese unbezahlten Rechnungen zu syndizieren, sagt man das so im Deutschen? Zu securitizen, also quasi Finanzprodukte draus zu machen, die man am Markt kaufen kann. Vorne mit dabei war die Credit Suisse gewesen, die sich aber ab einem gewissen Punkt auch wieder rausgezogen hat. Und einer seiner Hauptkunden war gewesen, so ein indischer Stahltyp, Gupta heißt der. Und da gab es auch ein paar Sachen, die da unsauber gelaufen sind. Und in Corona hat sie dann tatsächlich, hat diese Bank zerlegt. Und das ganze Konstrukt ist irgendwie pleite gegangen. Hier die Medienempfehlung übrigens, es gibt ein sehr interessantes YouTube-Video von der Financial Times, die das in so einer 20-minütigen Mini-Doku aufarbeiten. Findet ihr in den Shownotes, fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe es jetzt in super verkürzter Form dargestellt. Dieser Greenzel war scheinbar auch sehr begabt, was das Thema Lobbyisten um sich einsammeln geht. Der ehemalige Premier von UK, Cameron, hat...
Der jetzige Außenminister von UK, Cameron, meinst du wohl?
Ist er wieder Außenminister jetzt? Ja. Also ist er wieder in Politik? Okay, krass. Na, jedenfalls war der auf der Paylist gewesen. Und der hat ja damals auch ein Anti-Lobbyisten-Gesetz ins Rollen gebracht in UK. Und ironischerweise hat er dann selbst dem jetzigen immer noch, wie heißt er nochmal, der Premier von UK, der aktuelle? Na gut, jedenfalls hat er dem eine SMS geschrieben, hat gesagt, hier, Greensill sollte doch bitte Corona-Förderung bekommen, was natürlich stark nach Lobbyismus, Interessenskonflikt und so weiter klingt. Und tatsächlich haben die keine Corona-Hilfen gekriegt.
Und was ich vielleicht noch ergänzen kann, was glaube ich auch das Problem war, ist schon ein bisschen länger her, dass ich mich damit beschäftigt hatte. Die haben für diesen indischen Stahlunternehmer, also die haben ja diese Forderungen dann auch teilweise in Fonds gepackt und die glaube ich über die Credit Suisse verkauft.
Genau,
ja. Und dann hat dieser indische Stahl, was ja per se kein Problem ist, ist ja eigentlich ein super sicheres Geschäft, solange die Kunden ihre Rechnungen zahlen, bist du safe. Mhm. Die werden dann nicht alle Kunden gleichzeitig ausfallen. Aber ich glaube,
also was der amerikanische Immobilienmarkt 2007.
Genau.
Safe Sache.
Aber was sie, glaube ich, dann noch gemacht haben, die haben dann da auch noch nicht nur Receivables, also quasi Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reingepackt, sondern auch Future Receivables. Und jetzt magst du dich fragen, was sind Future Receivables? Ja, der indische Stahlunternehmer sagt, er glaubt, in Zukunft verkauft er mal irgendeinen Stahl, wird dann in Zukunft eine Rechnung schreiben, aber diese Rechnung gibt's ja jetzt noch nicht, aber wir können die ja trotzdem schon mal in den Fonds reinpacken. Ja. Was dann schon etwas grenzwertiger wieder ist.
Ja. Es ist wie wenn ich vor der Gründung dieses Podcasts zu Greensill gegangen wäre und gesagt hätte, ich plane da so ein Podcast-Projekt mit einem gewissen Professor Goldgraf, sehr, sehr seriöser Typ, durch und durch. Ich gehe davon aus, dass dieser Podcast richtig krass funktionieren wird und wir geile Sponsoren an Land bekommen. Das zumindest hat ja geklappt. Und deswegen hätte ich von euch jetzt gerne 5 Millionen vorfinanziert. Und das ist natürlich dann eine etwas kreative Ausdehnung des Geschäftsmodells des Factorings, weil üblicherweise besteht Factoring darin, dass du Rechnungen, die tatsächlich geschrieben wurden und legitim sind, auch vorfinanziert bekommst, nicht fiktive zukünftige Umsätze.
Genau so ist es. Und Gott sei Dank haben wir das ja damals nicht gemacht, weil ich glaube, so viel kann man sagen, Scalable zahlt schon noch ein bisschen mehr als diese 5 Millionen. Die genau. Herzlichen Dank nochmal an den Potzu.
Okay. So viel kann man tatsächlich sagen. Gut. Was haben wir noch? Trump und dann müssen wir auch mal in die Marktnews gehen.
Genau, wobei es gibt gar nicht so viel Marktnews, aber wir müssen ganz kurz über Trump sprechen. Das ist ja eine wahnsinnige News. Das Handelsblatt hat getitelt, schon vor einigen Tagen, Trump Media an der Börse, Donald Trumps Vermögen hat sich am Freitag womöglich verdoppelt. Wir wissen ja, er hat ja sein eigenes Social Media gegründet, Truth Social, und das dann mit einem Spec-Deal an die Börse bringen wollen. Da hat lange Zeit die Börsenaufsicht...
Ach, das hat nicht geklappt?
Ich dachte, doch jetzt schon.
Spec-Deal hat geklappt.
Das ist jetzt so, aber lange Zeit hatte die Börsenaufsicht damit Probleme gemacht, oder dem Ganzen Probleme gemacht. Jetzt ist das Ganze durchgegangen und ich glaube am Freitag war dann eben dieser offizielle Merger-Zeitpunkt, an dem dann auch dieses Ding umbenannt worden ist in Trump Media and Technology Group, Ticker DJT. Und seitdem ist das Ding richtig, richtig gut abgegangen. Und ich glaube fast, dass das Handelsblatt hier mit Trumps Vermögen hat sich verdoppelt. Also wenn ich nachgerechnet habe, müssten wir mittlerweile bei Verdreifachung sein.
Okay.
Also das Gesamtvermögen von ihm.
Okay, weil es super gut gelaufen ist, der Spec.
Genau, weil der Spec einfach so richtig hochgeschossen ist. Aber es ist halt das Typische, genau wie Elon Musk, der reichste Mensch der Welt ist, wegen seinen Tesla-Aktien. Das bringt dir halt jetzt auch nichts unbedingt, wenn du in so einem Ding dann deinen Großteil deines Vermögens drin hast. Damit kannst du immer noch keine Bonds vor Gericht zahlen, die aber vielleicht fast eine halbe Milliarde mal wert waren. Aber jetzt haben sie ihn, glaube ich, runtergesetzt. 150 Millionen oder so muss er noch hinterlegen, irgendwie sowas.
Ah, echt? Ich dachte, es war mal eine halbe Milliarde. 400,
ja, es war eine halbe Milliarde.
450 Millionen waren es gewesen, die er als Sicherheit hinterlegen muss, ne? Und jetzt, okay, das konnte er runterhandeln, okay. Gut, fairerweise muss man dazu aber trotzdem sagen, True Social, wenn du so Aktienpakete hast, kannst du die ja quasi leveragen. Also du kannst dir ja quasi als Sicherheit in eine Bank einlagern, die geben dir die Kohle und damit kannst du dann deine Gerichtsdings bezahlen, ja.
Die Frage ist bloß, ob das mit so einem hochvolatilen Asset wie dem Ding hier gut funktioniert. Also wie viel das an Collateral-Wert hat, bin ich mir nicht so sicher.
Ja, erstens und zweitens ist mal wieder der beste Use Case für ein Spec. Also für welchen Mist benutzt man Specs? Naja, für irgendwas, was du sonst irgendwie nicht anständig an die Börse bekommst. Hätte ich jetzt mal als böse Zunge behauptet. Keine Ahnung. Weißt du die Userzahlen und so weiter, was da so Sache ist?
Keine Ahnung, überhaupt nicht. Vor allem, er hat ja quasi das Problem, dass er mittlerweile auf Twitter wieder reinstated ist und theoretisch auf Twitter auch posten könnte, das aber im Moment nicht tut.
Ach echt, hat er noch nicht auf Twitter gepostet. Ja gut, das wird er sehr wahrscheinlich, wenn die Wahlkampfphase heiß wird, wird er das sehr wahrscheinlich
ist tun. Die Vermutung, genau, die im Raum steht.
Er hält sich die Option offen. Cool, gehen wir von einem seriösen Social Media zum nächsten. Kam was rein von unseren Freunden von der Mauerstraße? Oder unseren Feinden von der Mauerstraße, je nachdem?
Nein.
Oder nicht? Wir haben die ja letzte Folge aufgefordert und dann gesagt, sag mal, warum ihr Reddit kauft. Und es wurde diskutiert auf der Mauerstraße, aber es gab keine Audiodatei.
Fairerweise muss ich zur Verteidigung der Mauerstraße sagen, mich hat jemand von der Mauerstraße gefragt, wann sie es schicken müssen. Und ich habe gesagt, wir nehmen am Freitag auf. Jetzt ist Donnerstag, wir nehmen Donnerstag auf. Das heißt, ich würde unterstellen, da kommt noch was. Ich glaube, da kommt noch was. Aber okay. Das können wir dann erst nächste Woche verbandeln.
Oder wir machen Folgendes, wir machen jetzt einen kleinen Placeholder. Nee, wir machen es nächste Woche, ist besser. Wir verarbeiten es nächste Woche, weil da können wir nicht drauf reagieren. Sonst hätte ich gesagt, wir machen einen Placeholder rein und Johannes kann dann entweder die Audiodatei reinschneiden oder einen Grillen zirpen. Aber wir verarbeiten es nächste Woche, das ist, glaube ich, besser. Wenn was kommen sollte, vielleicht kommt ja nichts. Sie haben ja geschrieben, nehmt doch selbst mal was auf und tut was für euer Geld. Fand ich auch sympathisch. Berechtigt. Gut. Okay, Holger, dann steigen wir jetzt endlich in die Marktnews ein, dicht gefolgt von den Markt-Private-Equity-News, denn das ist ja die neue Kategorie und ich habe auch diese Woche wieder was gefunden. Let's go.
Sehr gut, weil ich habe auch was, das hast du jetzt gerade übergangen, aber dann machen wir das her nach unten.
Ach, sorry.
Marktnews sind ganz schnell gemacht, gibt kaum was zu sagen. Heute ist Donnerstag, am Freitag kommt noch die PC-Inflationsrate, leider erst am Freitag. Ja. Jetzt mögen manche von euch Zuhörenden sagen, Moment, das kann nicht sein, ich habe doch gerade am Donnerstag schon PCI-Inflation, ja, es kommt auch eine, aber was heute kam, ist quasi die fürs vierte Quartal und am Freitag kommt die auf Monatsbasis, also die deutlich aktueller und interessantere. Okay. Und ansonsten zitiere ich wieder unser geliebtes Magazin, den Focus. Die schreiben relativ schön, Japans Währung stürzt auf tiefsten Stand seit 34 Jahren. Also nachdem der Goldgraf Anfang letzter Woche long gegangen ist, auf eine stärkere Währung setzt, war klar, dass Japan jetzt auf ein 34-Jahres-Tief fällt. Ich meine, wer hätte sich das auch anders vorstellen können? Ja. Das Spannende ist, dass das jetzt langsam die Japaner auf den Schirm ruft. Also wir hatten am Mittwoch sogar dann ein Notfallmeeting zwischen dem Finanzministerium, der japanischen Notenbank und dem japanischen Regulator, also quasi das BaFin-Äquivalent, in der sie diskutiert haben, wie man mit dem schwachen Yen umgeht. Da kam nichts raus, aber der Markt hat es verstanden und der Yen ist direkt von knapp unter 152 auf 151 runter. Für eine FX ist das durchaus ein respektabler Move, weil die große Befürchtung ist, dass die Japaner irgendwann anfangen,
Zinsen noch krasser zu senken.
Erhöhen, sorry. Aber tatsächlich eher was anderes, in dem Fall eine FX-Intervention. Also wenn quasi die Notenbank hingeht, die haben ja sehr große Dollarreserven und sagen, wir verkaufen jetzt Dollar und kaufen Yen zurück. Das hat immer nur kurzfristige Effekte, du kannst damit nicht den FX mega bewegen, aber du kannst den schon mal so um 1% hin und her schieben. Und wenn halt jeder super gehebelt auf einen schwächeren Yen setzt und dann kommt die Notenbank und haut dir mal so richtig eins in die Fresse, dann findest du es gar nicht so gut. Also allein die Drohung damit kann zumindest den Markt manchmal dazu bewegen, zu sagen, okay, gut, dann sind wir ein bisschen vorsichtiger, den noch weiter.
Überlegen es uns anders. Ne?
Genau, wir überlegen es uns anders oder gehen jetzt zumindest nicht so mega gehebelt in das Ding rein.
Naja, interessantes Thema. Also setzt du jetzt deine Wette, drehst du die um oder setzt du weiter auf steigenden Yen?
Die Notenbank würde mir helfen, wenn sie das macht.
Okay,
verstehe. Dementsprechend, aber ich werde den YOLO-Trade wahrscheinlich nächste Woche dann zumachen, wenn sich bis dahin nichts tut, weil der Case war ja die Zinsveränderung, die war es richtig gekommen, aber hat nicht
Du hast noch einen offenen Trade.
Ich habe noch einen offenen Trade, bin mit Hebel 25 in einem Scheiß unterwegs.
Ach echt, okay, das war mir gar nicht bewusst, aber ja, ich habe vielleicht auch verschlafen, dich nochmal auf Instagram mir das anzugucken.
Ist kein Problem, ich war auf Instagram die Woche super inaktiv, weil alles dramatisch und wenig Schlaf und Horror. Aber es wird besser und dann werde ich dich wieder mit mehr News über meine YOLO-Trades versorgen, ich verspreche.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ja gut, da sind wir ja schon im Bereich PE-News. Dann lasse ich dir doch gerne mal den Vorhang. Ich habe noch eine andere lustige Sache rausgesucht, aber die machen wir gleich. Ich lasse dir doch mal den Vorhang. Was hast du für interessante PE-News?
Kalpers, ein kalifornischer Pensionsfonds. Ich glaube sogar der größte US-Pensionsfonds mit knapp 500 Milliarden an Assets under Management, hat sich entschlossen, mehr in Private Equity zu gehen. Und tatsächlich wird es zu dem Punkt kommen, dass ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, ich glaube aber schon, bei denen der Private Equity-Anteil größer ist als der Public Market-Anteil. Ah, und das hat sehr viel auf den, sie begründen das, sie erwarten nicht mehr so hohe Aktien-Returns in der Zukunft. Und auf Social Media wurde das vor allem auch von vielen Leuten, die PE nahestehen, sofort gefeiert. Ja, hier, Kalpers hat es erkannt, PE ist die Zukunft. Und ich denke mir nur, die wollen halt einfach ihre Returns verstecken und deswegen kaufen sie jetzt Private Equity ein. Wie die anderen Pensionsfonds auch. Macht sich halt nicht so gut, wenn du irgendwie Geld verlierst. Und Private Equity verlierst du kein Geld, zumindest nicht die ersten 10 Jahre.
That's what haters will say. Genau. Ja, das ist ja gut. Kannst du deine Performance so lange verstecken, bis du deinen, also bis dein Job quasi durch ist, du all deine Boni kassiert hast und dann weiter.
Genau. Okay, ich glaube, das ist der einzige Sinn von Private Equity mittlerweile. Performance verstecken.
Ja, das sind böse Zungen, aber okay.
Sehr böse.
Fair point. Aber vielleicht kann man, vielleicht wird es im März, da kann sich regulatorisch nicht mal was ändern, dass irgendwann der Regulator mal sagt, Moment, da ist so viel Kohle in den Private Markets drin. Hatten wir das nicht im Bankenbereich auch, dass Banken mittlerweile ihre OTC-Geschäfte zumindest an offizielle Stellen melden müssen, was da so die Volumina sind, die da bewegt werden? Weil das war ja auch so ein Problem in der Finanzkrise 2007, 2008 gewesen, dass gar nicht so wirklich bekannt war, ja, wie die einzelnen Banken in Beziehung zueinander stehen von ihren Cashflows, dass ich das Gefühl habe, dass da regulatorisch ein bisschen aufgebessert wurde, dass die Banken sowas melden müssen.
Das Problem ist halt, was willst du mit Private Equity machen? Es ist ja nicht handelbar. Du kannst dir nicht zwingen, liquide zu sein bei einem Asset, das per Definition illiquide ist. Dementsprechend können die ja immer Fake-Preise nennen. Du könntest halt theoretisch durch Regulatorik vorschreiben, wie die zu Preisen haben, indem sie Public Market Äquivalente nehmen müssen, was das PE-Ratio betrifft. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee.
Genau. Weil wenn ja, es so volatil... Oder dass sie verpflichtet sind, Kennzahlen zu veröffentlichen, also wie die Portfoliounternehmen im Schnitt laufen oder so.
Sowas machen sie ja aber eben in Teilen dann etwas selektiver. Hängt natürlich auch vom Fonds jeweils ab. Aber eigentlich ist die Idee ganz gut. Du bist verpflichtet, einen Public Market Äquivalent aus einem Small Cap oder was zu nehmen und mit dem PE-Ratio zu arbeiten. Und gleichzeitig deine Earnings Assumptions zu veröffentlichen. Das wäre cool.
Und dann sind wir doch beim Problem, was ich dir letztes Mal als Screenshot geschickt hat, was ich irgendwie auf Wall Street Oasis gefunden habe. Es war so ein Meme, wo man 4 Sachen gesehen hat. 3 Dinge, die man permanent verzweifelt sucht. Seine Autoschlüssel, seine AirPods, sein Handy und publicly traded peer comparables to get target to your target company. Also viel Spaß für Private Equity Firmen, immer die äquivalenten börsengelisteten Unternehmen zu finden, weil, das ist immer eine Approximation, ja, also es ist nie ein Unternehmen genau gleich wie das andere. Okay, cool, dann habe ich eine interessante PE-News, eine Rumor, was ich tatsächlich gar nicht so schlecht fand, eine Rumor, ein Gerücht, auf Reuters gesehen, beziehungsweise ein Freund von mir hat mir das rübergespielt, woran man eigentlich ganz gut sehen kann, wie im M&A-Bereich die Presse manchmal so ein bisschen benutzt wird. Also zumindest lese ich das raus. Worum geht es? Es geht darum, dass Springer derzeit, also Rumors zufolge, es wird natürlich keine der Parteien bestätigt, aber dafür ist diese Meldung schon ziemlich konkret. Also Gerüchten zufolge ist Axel Springer gerade dabei, das Portal finanzen.net zu verkaufen Angebote einzusammeln. Springer gehört ja KKR, also KKR ist ja sowieso ein Private Equity, also ist einer der größten Private Equity Buden überhaupt.
Springer gehört auch zum Teil dem Matthias Döpfner.
Genau, ja, aber
von der Friede die waren Springer, gelistet. Von der Friede Springer Aktien geschenkt bekommen und darauf musste keine Steuern zahlen, weil er das Geld nicht hatte. Das war die Begründung, glaube ich. Sorry, jetzt darfst du wieder. Ich wollte das bloß kurz unter.
Genau, ja, aber Nebeninvestor, also zusammen mit Döpfner ist KKR, die haben das ja von der Börse genommen, zusammen mit Private Equity Deal. Und die sind jetzt scheinbar dabei, also im Springer-Umfeld habe ich schon mal so ein bisschen gehört, was da so, wie sich das so entwickelt hat, seit der KKA drin ist. Da weht scheinbar ein anderer, ein eher amerikanischer Wind. Da geht es ein bisschen um Profit und mal gucken, also typisch Private Equity, ne? Du kaufst eine Bude, machst sie ein bisschen effizienter und verkaufst sie dann mit Millionen Multiple wieder und ballerst vorher ohne Ende Schulden drauf. Und zum effizienter werden sind, verkaufst du entweder Trash oder du verkaufst halt das Tafelsilber, das, was halt besonders viel wert ist. Mhm. So, und jetzt ist Finanzen Net dran. Das ist ja eine riesen Webseite, so eine Finanzinformationswebseite, also mit allen möglichen Kursen und Derivatewerbung und
ganz viel Werbung.
Ganz, ganz viel Werbung, wo man schon nicht ganz genau weiß, ist es gerade Werbung oder ist es redaktionell. Plus, die haben ja den Broker. Hm? Und genau, da gibt's jetzt diese Rumors, dass interessanterweise, so großes Gerücht kann das gar nicht sein, weil das wird direkt die M&A Advisory Bank, Julian Locky, ist so eine Boutique genannt, die diesen Prozess durchlaufen soll. Und es werden sogar potenzielle Interessenten genannt, was auch wieder andere Private Equity Buden sind. Also allen voran Cinven und Vitruvian Capital, was ich tatsächlich nicht kenne. Genau, und jetzt wieder zu meinem Punkt, was ich meinte. Es wird tatsächlich auch eine Preisindikation genannt, dass Finanzen Net so von der Bewertung in der Größenordnung von, Moment, ich muss es finden.
Bin ich spannend.
250 Milliarden, genau. Nee, 250 Millionen wert sind. So, genau, hier. Finanzen und Net could be valued at around 250 Millionen Euros in a deal the second source added. Also es gibt zwei Sources, die hier Reuters informiert haben, natürlich alles anonym. Und ich finde das ganz lustig, weil ich habe das in der Bank auch mitbekommen. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich um so einen kompetitiven Prozess, also wo Springer halt auf eine oder in diesem Fall vielleicht eher KKR, auf eine Investmentbank zugeht und sagt, hier, wir wollen gerne einen kompetitiven Sell-Side-M&A-Prozess haben, wo wir auf verschiedene Leute zugehen, Private Equity Fonds, aber auch Industrials und wir würden gern Finanzen Net verkaufen. Sucht uns jetzt mal ein paar Leute. In diesem kompetitiven Prozess ist meistens ganz gut strukturiert. Wer ein Praktikum im Investmentbanking machen will, muss das auch auswendig lernen. Und da werden dann die Offers eingesammelt und der Bestbietende kommt dann quasi, oder die Bestbietenden drei oder vier kommen dann in die nächste Runde und dann wird eine Due Diligence gemacht und dann darfst du nochmal eine Offer abgeben. Und wenn du so ein bisschen Angst hast, dass die Bewertung vielleicht nicht so sein könnte, wie du sie eigentlich gerne hättest, dann kannst du mal beim Journalisten anrufen und mal sagen, guck mal, ich habe hier so eine Größenordnung, die mir vorschwebt, um dann gleichzeitig bei dem Buy-Side so eine kleine FOMO auszulösen und zu sagen, shit, unser Bewertungsmodell spuckt uns gerade mal 150 beziehungsweise 180 Millionen aus. Einfach jetzt einfach mal geschätzt. Schreib doch mal was dazu, dass eine anonyme Source davon ausgeht, dass die Valuation eher um die 250 sein sollte. Von daher, ich bin sehr gespannt. Wir können ja mal ein Wetter eingehen, wenn der Deal durchgeht und public gemacht wird, also zu wie viel der durchgegangen ist, ob er über oder unter 250 Millionen liegen dürfte. Ich würde mal behaupten, er dürfte tendenziell eher knapp drunter liegen. Also, ja.
Aber kaufst du das jetzt oder wie ist da deine Strategie?
Wie kaufe ich das jetzt?
Ja, ich glaube,
du kaufst ob ich jetzt zu den Mietern gehöre.
Genau. Ja,
ich glaube, dann hätte ich ein NDA unterschreiben müssen und hätte über diesen Sachverhalt in diesem Podcast nicht reden dürfen.
Weil ich dachte jetzt, gesagt, dass du deswegen drüber sprichst, um den Preis wieder nach unten zu drücken.
Ja, genau. Also ich habe meine interne Valuation gemacht. Ich sehe das Ding eher so bei 10 Millionen Bewertung, ganz ehrlich. Nein, Scherz beiseite. Also gut, ich meine, du weißt ja sehr wahrscheinlich besser, was so Derivate, grauer Kapitalmarktbuden an Werbebudgets haben, die sie auf solche Plattformen, die sie auf Finanzen Net ausgeben. Ich glaube, da geht schon einiges an Kohle her.
Ja, glaube ich auch. Ich mache immer Spaß. Also ich finde die Website auch gut. Da gibt's schon ein paar Sachen, gerade den Wirtschaftskalender und so, finde ich eigentlich sehr nützlich. Ich finde es halt die Werbung nervig, weil es einfach so viel ist. Aber das gehört halt zum Geschäftskonzept dazu, kann man nichts machen.
Der Christian Röhl hat immer ganz lustig, immer, als es bei Tesla den Aktiensplit gab, also ich glaube, Finanzen Net, die haben auch automatisch generierte News. Also die sich automatisch schreiben lassen. Und dann gab es beim Tesla Aktiensplit, da haben sie doch die Aktie, was war der Split? Fünfer Split, also das eine Aktie wurden fünf Aktien und dadurch wurde der Preis durch fünf geteilt. Und dann habe ich hier eine News rausgehauen, automatisiert. Tesla Aktienkurs bricht radikal ein. Und da hat sich Christian Röhl ein bisschen drüber lustig gemacht. Genau. Ich bin gerade parallel am Recherchieren, wie viel KKR damals bezahlt hat.
Für Axel Springer?
für Springer, genau, um mal zu gucken, um mal so eine Relation zu haben, wie viel diese 250 Millionen wären. Ich habe jetzt auf die Schnelle hier irgendwas von 6,8 Milliarden. Genau, ich glaube, das war die Größenordnung. Genau. Also daran sieht man, dass Finanzen.net jetzt nicht das ist, was den größten Wert im Springer-Portfolio ausmacht. Ich glaube, das sind dann eher so diese Plattformen.
Ich glaube, das ist der Business Insider mit dem Leo Ginsberg.
Ginsburg übrigens. Ginsburg,
scheiße, ich sag immer seinen Namen falsch. Ah. Ja.
Nee, also ich glaube, das sind so dieses Plattformgeschäft, so Idealo, die haben noch so eine.
Gehört es auch zu Springer?
Stepstone, glaube ich. Ja, ja, da geht die richtige
Kurve. Krass, okay.
Das ist nicht mal, das ist nicht mal das Mediengeschäft. Bildzeitung gehört also auch zu Springer, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das ist, wo die meiste Kohle für mitmachen. Ja, aber müsste man nochmal im Detail anschauen. Man kann sich ja alte Geschäftsberichte anschauen, als sie noch börsengelistet waren. Und dann siehst du ja, wie die Aufteilung ist. Aber ich glaube, gerade so diese Plattform-Dinge, die machen mehr Kohle. Naja, genau, das soweit die PE-News. Auf jeden Fall ein interessanter Deal in Deutschland. 250 Millionen wäre auf jeden Fall ein größerer PE-Deal für hier unseren deutschen Markt. Also spannend zu beobachten.
Spannend,
genau. Und jetzt muss ich dir abschließend noch schnell eine Frage stellen. Ein deutscher, ein internationaler Skandal. Sorry, wir überziehen, glaube ich, gerade, aber ist
es wurscht? Nö, wir haben noch 5 Minuten bis zu unserer normalen Minute 8.
Okay,
sehr gut. Also wirklich, wir haben noch Zeit, ja.
Okay, sehr gut. Ich möchte einfach mal von dir wissen, vielleicht hast du es mitbekommen, der DFB, Deutsche Fußballbund, hat seinen Sponsor gewechselt. Das war ja immer über, keine Ahnung, gefühlt 8000 Jahre Adidas gewesen. Und die wechseln jetzt zu 2027 zu Nike. Und unser Bundeswirtschaftsminister, den hat es auch ein bisschen, also erstens mal hat große Wellen geschlagen, so hey, wie kann man hier Adidas hängen lassen, unser deutscher Champion. Und Habeck hat sich auch mehr Standortpatriotismus gewünscht. Für wie viele Millionen würdest du, lieber Holger, dein Land verraten?
Was heißt Land verraten? Ja gut, keine Ahnung, relativ schnell, keine Ahnung, 5 Millionen, 10 Millionen?
Würdest du dein Land verraten?
Klar. Okay, nee. Ist dann auch nicht mehr mein Land, sondern gehe ich halt woanders hin. Ich brauche mehr, weil um Neuseeland was zu kaufen, brauche ich 50 Millionen, sonst da wieder ist es Ausländer. Stimmt,
das ist ja, recht, ich brauche mehr Geld. Und du bist ja auch noch Berater, Beamter.
Ich bin Beamter. Ja, also das war natürlich ein Scherz. Ich stehe hier mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes und zur Bundesrepublik Deutschland. Und dementsprechend würde ich mein Land niemals verraten.
Okay, verstehe. Sehr gut. Nein, ich fand das ganz lustig, weil im Endeffekt, erstens mal, ich fand es tatsächlich auch ein bisschen kacke und habe gesagt, naja, der DFB finde ich auch kacke. Aber ein Freund von mir hat mir gesagt, guck mal, ich glaube, der Unterschied sind 100 Millionen. Die zahlen, glaube ich, 100 Millionen mehr für das Sponsoring. Mhm. Und sein Argument war gewesen, Habeck zahlt ihm die nicht, weißt du? Und das ist fair, muss man fairerweise natürlich sagen. Also wenn du als DFB-Präsident die Wahl hast, 100 Millionen mehr oder weniger zu haben. Was mich mal interessieren würde, ist, ob Adidas ein Matching-Right hatte. Normalerweise ist das, glaube ich, in der Vertragsgestaltung wäre das schon faire Praxis. Mhm. Also dass die zum Beispiel im letzten Moment noch sagen dürfen, okay, Nike zahlt so viel, wir zahlen denselben Preis. Wenn sie dieses Matching Right nicht gehabt hätten, dann hätte ich es echt ein bisschen ungefähr gefunden. Ich hätte zumindest Adidas, unserem lokalen Player, noch eingeräumt zu matchen, aber ja.
Kannst du mir mal eine Sache beantworten? Ich meine das wirklich ernst. Ich habe das natürlich mitbekommen mit dem Adidas und Nike und dachte dann immer, hä, ist das doch beides Deutschland? Aber nee, ist Adidas und Puma. Bringe ich immer durcheinander. Da war doch irgendwas, hat es damit zu tun, also ich bin ja kein Experte da, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, irgendwas war mit den Trikots, weil ich krieg seit Tagen irgend so eine Werbung über neue Trikots, ich krieg die immer weg von der Nationalmannschaft, und da war auch irgendwas mit Trikots, aber hat es damit was zu tun, oder?
Keine Ahnung, ja gut, die werden dann halt die neuen Trikot-Guys, ne, aber ja.
Okay, dann meine ich vielleicht irgendwas anders. Ich habe, glaube ich, auf LinkedIn habe ich auch von Oliver Bierhoff einen Beitrag gesehen. Ja, das erste Spiel mit den neuen Trikots, und ich dachte, so, da ist irgendein Skandal dahinter, dass irgendwas, keine Ahnung.
Neue Trikots gibt es ja jedes Mal. Also jetzt dieses Jahr ist ja EM, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Und genau, ich glaube, die sind so rosa eigentlich.
EM Emerging Markets oder was?
WM. EM, ja. Europameisterschaft. Ja, hier übrigens, also 2027 wechselt der Sponsor, 100 Millionen mehr sollen sie jährlich bezahlen, laut Quellen.
Wie viel davon kriegt der DFB-Chef selber überwiesen?
Das weiß ich leider nicht, das müsstest du ihn mal selbst fragen. Ich fand es übrigens auch interessant mit dem Standortpatriotismus von Robert Habeck. Jeder weiß natürlich, dass jeder Adidas-Schuh und jedes Adidas-Trikot natürlich zu Hause in Deutschland produziert wird. Das ist natürlich jedem bekannt.
Ja, aber deswegen gestern mir einen Vorschlag. Jetzt komm.
Was für ein Vorschlag? Achso, mein Vorschlag. Ja, mein Vorschlag war gewesen, hat man den Trigema mal gefragt? Trigema, hier unser
Social Media
Star. Bitte?
Burladingen.
Da produzieren die?
Ja, genau, da sitzen die ja. Genau.
Ja, das wäre echt der Standort Patriotismus, weil er meinte, seine Näher sitzen in Deutschland, die machen alles selbst und das wäre doch der Standort Patriotismus. Weil ich nicht weiß, ob die sich das leisten könnten. Ich weiß nicht, was das Package insgesamt ist, aber wenn alleine Nike schon mal 100 Millionen mehr bezahlt hat, weiß ich schon mal gar nicht, was die Basis ist überhaupt, aber ja, dürfte teuer sein.
Vermutlich relativ teuer, ja. Trotzdem hätte ich es auch cool gefunden, wenn das Trigema macht. Der junge Trigema-Sohn ist ja jetzt auch sehr auf Social Media unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee, habe ich nicht, tatsächlich, ja. Der Vater ist zurückgetreten, oder wie?
Der Vater hat übergeben, hat er, glaube ich, immer gesagt, gibt nur eins der beiden Kinder, dann wollte es doch an beide machen und dann hat es aber jetzt irgendwie trotzdem der Sohn bekommen. Aber ich gehe mal davon aus, die haben das familienintern irgendwie geklärt. Aber ich habe jetzt auch öfter schon Reels gesehen und Bilder etc. mit dem Sohn.
Naja. Und was ist der auch so polarisierend wie der Vater? So, wer aus dem Homeoffice arbeiten kann, ist braucht die Firma nicht? Oder wie wäre das mal gewesen? Irgendwie sowas.
Ja, so viel Details habe ich jetzt über ihn nicht mitverfolgt, aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass der vielleicht auch so ein bisschen dieses etwas traditionellere Image pflegen möchte. Ich weiß es aber nicht sicher. Ihr sieht das immer sehr adrett aus, ganz anders als wir beide.
Voll, ja. Wenn einer im Homeoffice arbeitet, wenn einer im Homeoffice arbeiten kann, ist der unwichtig. Trigema-Chef hat er zum Handelsblatt gesagt. Hatten wir in Folge 63 drüber gesprochen. Gut, ja, soweit zur Lage der Nation. Habeck zahlt keine 100 Millionen an den DFB, deswegen sind wir ausverkauft an die Amerikaner. Private Equity läuft, ich würde mal sagen.
Ich habe eine Frage noch an dich, eine Abschlussfrage.
Ja, bitte?
Was gibt es bei dir zu essen an Ostern?
Fisch.
Meine Fisch isst man doch morgen auch. Fisch isst man morgen, oder?
Du, wir brechen mit allen Traditionen.
Okay.
Ja, wir gehen auch nicht in die Familie, wir bleiben hier in Berlin und haben Besuch von Freunden aus Frankreich und genau.
Dann gibt's Fisch und Froschschenkel.
Froschschenkel nicht. Ich habe schon lange keinen Froschschenkel mehr gegessen. Hast du mal Froschschenkel gegessen? Nee, das ist absurd.
nicht bewusst zumindest. Nee, wenn das jemand schmeckt, gerne. Ich habe, wie gesagt, ich esse ja auch kein Lamm. Also mich kannst du nicht oder was? Ey, hier hat der Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat, glaube ich, vor kurzem gepostet, irgendwie, er war in China und hat irgendwie so Gänseschenkel, also die Füße gepostet mit dem Hashtag Söder isst das nicht. Ich mache jetzt den Hashtag Holger isst das nicht.
Und warum?
Also, weil er es halt nicht gegessen hat wahrscheinlich, aber keine Ahnung.
Aber macht man deswegen einen Post oder was? Soll ich jetzt auch Posts machen über alle Dinge, die ich nicht gegessen habe?
Macht es, genau. Finde ich.
Nächstes Mal bei meinem Lieblingsdönermann, wenn ich bei ihm vorbeilaufe und gerade keinen Döner esse, dann mache ich ein Selfie mit ihm und sage, Thomas, heute kein Döner.
Hashtag Thomas isst das nicht.
Heute kein Döner. Dönerfreier Tag. Gut, Holger, ich wünsche dir entspannte, schöne Osterzeit und hoffe, dass ihr alle gesund und munter ins neue, in den nächsten Monat kommt.
Das wünsche ich dir ebenso. Bis bald.
Wir können keinen April-Scherz machen. Shit. Naja, nächstes Mal.
Die ganze Folge, alles, was wir hier sagen, ist eigentlich immer ein April-Scherz dementsprechend.
Sehr gut, sehr gut. Holger, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.
Ciao.